Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Herzlich willkommen zurück zu Wissen hinter den Kulissen. Eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Filmen, Serien und Games. Wir haben gedacht, wir schieben eine Zwischenfolge ein. Hallo und herzlich willkommen. Und hatten einen Termin gesetzt für Montagmorgen um 10. Ihr könnt raten, wer die Folge hosten soll und den Termin vergessen hat und vor 5 Minuten aufgestanden ist. Hallo, ich bin Jack Bob, ich bin Wissenschaftspräsenter, ich mache Science-Shows und mit mir im virtuellen Studio sind wie immer die seit Stunden schon wach seiende Anne Dorette-Ziebs, Physikerin und Wissenschaftspräsenterin. Anne, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Und außerdem ist mit dabei, wie immer, Dr. Henry Holland Moritz. Er ist Physikdozent und Illustrator und sitzt in Jena. Hallo, Henry.
Hallo, guten Morgen. Ich möchte dazu sagen, ich bin auch schon lange wach.
Oh Mann, ich bin überhaupt kein Frühaufsteher. Also bevor wir über uns und unsere morgendlichen Routinen sprechen, sei euch erstmal gesagt, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Sommer, wir sind so halb drin in der Sommerpause. Wir sind manchmal da, wir sind manchmal nicht da. Deswegen seht uns nach, dass die Folgen gerade alle so ein bisschen unregelmäßig kommen und dass diese Folge jetzt auch etwas Besonderes wird. Denn wir haben gedacht, wir haben gerade keine Zeit, so richtig Themen zu recherchieren und wollen euch natürlich nur bestens vorbereitete Inhalte mitgeben. Deswegen wird diese Folge, ich sag mal, so eine Laberfolge. Wir haben gedacht, wir wollen uns trotzdem kurz bei euch melden, mal Hallo sagen, ein bisschen erzählen, was bei uns passiert ist und ein, zwei kleine Science Facts haben wir euch auch mitgebracht. Aber deswegen heute mal kein Thema, sondern einfach nur ein Jo, wir sind's.
Vergesst uns nicht.
Ja, genau. Und deswegen jetzt nochmal kurz zur Erörterung. Ne? Also ihr merkt's, ne? Ich bin eher so eine Eule. Ich arbeite bis tief in die Nacht, auch wenn ich den Podcast schneide. Aber ihr seid schon eher so Frühaufsteher, oder?
Ja, schon.
Nee. Eigentlich nicht. Ich stehe nur immer morgens auf, weil ich denke, ja, irgendwie muss ich was machen, aber ich tue mich früh sehr, sehr schwer. Ich brauche auch ewig, um in die Gänge zu kommen. Also ich wache auf, gucke erstmal richtig dumm aus der Wäsche und dann trinke ich enorme Mengen Kaffee und dann ungefähr so nach einer Stunde, anderthalb kann man mit mir was anfangen. So.
Also ich verrate euch den Trick für heute. Ich bin nur wach und erreichbar für diese Aufzeichnung gewesen, weil direkt neben meiner Schlafzimmerwand meine Nachbarn heute Morgen um 9 entschieden haben, einen, ich würde schätzen, 150 Zentimeter langen Bohrer in diese Wand zu pressen und so lange zu drücken, bis sie an meinem Ohr rauskommen. Das ist der einzige Grund, warum ich schon so halb wach bin und ihr mich überhaupt erreichen konntet.
So, also danke an die Nachbarn, dass sie dich wach gemacht haben und diese Aufzeichnung ermöglicht.
Danke.
Ja, was soll ich sagen? Ich stehe um 7 auf, quasi jeden Tag.
Oh wow.
Auch am Wochenende.
Aber ist das dein Biorhythmus oder ist es Routine?
Ich glaube beides. Also ich stehe generell früh auf, aber es ist ja immer auch ein bisschen Routine, wie man es so macht. Also ich gehe dann halt ja auch relativ früh ins Bett, das bedingt sich ja alles so ein bisschen gegenseitig. Heute bin ich sogar um 6 schon aufgewacht.
Ach,
im Sommer ist dann auch immer so ein bisschen krasser, weil es ja hell wird früh. Ich habe Rollladen, aber trotzdem so ein kleines bisschen scheint es ja rein. Und dann denke ich immer so, manchmal wache ich dann auch so um 4 auf und denke so, ah ja, es ist Tag. Und dann ist es erst 4.
Wir können ja trotzdem mal die Standard-Einleitekurve des Podcasts machen und ich frage euch einfach mal, was habt ihr denn erlebt in letzter Zeit, wenn wir jetzt schon so viel Freizeit haben? Freizeit in Anführungszeichen.
Okay, mir ist was richtig Cooles passiert, was wir auch zu dritt schon mal erlebt haben, aber es ist mir nochmal passiert und zwar wurde ich für einen Preis nominiert. Ich bin so
cool.
Froh, sagt man das? Ich bin so froh, wie cool ist es? Und zwar für den Helmholtz-Preis für Wissenschaftsjournalismus.
Oh, cool. Ja, stimmt, das habe ich gesehen.
Ja, habe ich natürlich überall schon geteilt, also eigentlich, ihr wisst es noch nicht. Und genau, die haben so Shortlists gemacht für die verschiedenen Kategorien und ich bin auf der einen drauf für Shortform-Video und da sind, glaube ich, 7 insgesamt. Also ich bin unter den Top 7 und dann weiß man, ich glaube, im Oktober irgendwann ist die Preisverleihung und ich weiß, ob ich gewonnen habe oder nicht. Und wenn cool. Ja, wäre es richtig cool. Und ich glaube, das hatten wir ja schon mal erzählt, als wir den Fast-Forward-Preis gewonnen haben. Aber bei diesen Preisen ist es ja auch immer so, ich sag das immer gerne, weil andere vielleicht dann denken, ja, krass, das fliegt einem irgendwie so zu, aber so ist es nicht. Man bewirbt sich einfach für diesen Preis. Und ich habe mich ja, glaube ich, jetzt schon dreimal für genau diesen Preis beworben. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich nominiert bin. Also mal gucken, was passiert.
Und da gibt es auch was zu holen, ne?
Das 10.000 Euro, hallo.
Wow.
Davon muss man, glaube ich, ein bisschen was an Steuern abdrücken, aber
nicht schlecht.
Kann man machen. Kann man hier nochmal renovieren was im Haus.
Yes.
Cool, also Daumen sind gedrückt.
Dankeschön. Ich finde es halt vor allem richtig cool, weil das ist für meine Social-Media-Kanäle, die ich ja quasi alleine mache, ohne richtiges Budget und halt ohne Team und so. Und das, ich finde es jetzt schon voll die Wertschätzung, dass ich so weit gekommen bin und in der Shortlist sind zum Beispiel auch das TikTok-Team von der Zeit und sowas. Ui. Ich finde, das ist ja auch immer super schwer zu vergleichen wahrscheinlich an Qualität und Inhalt und so.
Absolut, absolut.
Aber das freut mich auf jeden Fall allein schon deswegen sehr, weil ich ja, wie gesagt, das ist quasi mein Job, aber ich mache es ja auch ohne direkte Bezahlung.
Aber finde ich schon auch für die Jury dann relativ hart, ne? Also weil, wie will man das vergleichen? Also wenn du eine Redaktion hast, wir alle haben ja schon Henry vielleicht nicht so ganz, aber Anne und ich, wir haben ja lange Zeit in Redaktionen gearbeitet, da wird einem viel Arbeit abgenommen. Also man kann sich da wirklich vollends auf Recherche konzentrieren und muss sich nicht um Licht setzen, Schnitt und sowas kümmern.
Ja, und du hast für alles Profis. Also bei mir denke ich zum Beispiel, also im Laufe der Jahre, klar, habe ich jetzt auch mal eine bessere Kamera, das mit dem Studio und so. Aber allein schon auch immer so Bildmaterial, Grafiken und so, das wird dir ja dann quasi zugeworfen von halt Leuten, die das professionell können. Und ich sitze immer so da und ich kann keine Grafiken irgendwie erstellen oder Animationen, davon mal ganz zu schweigen. Und dann bin ich immer so, oh ja, wo fahre ich das jetzt her? Also ja, das macht es ja schon mal deutlich besser, wenn man ein Team ist. Und das macht es natürlich auch inhaltlich eigentlich viel besser. Aber ja, ich bin sehr froh.
Schön, schön. Okay, dann sind wir sehr gespannt. Wann wird das ausgelost?
Oktober irgendwann, aber ich weiß noch nicht an welchem.
Ah ja. Na gut, das wird ja dann wahrscheinlich wieder zu unseren regulären Veröffentlichungsterminen sein. Und dann genau.
Dann gibt es hoffentlich hier eine kleine Podcast-Party, um Annes Press zu feiern.
Ja, genau. Das war der Korken, der Sektkorken. Henry, was war bei dir los?
Auch ganz schön viel. Wir haben ja jetzt eine ganze Weile nicht aufgezeichnet. Und erstens, ich bin in einem Magazin gefeatured worden. Das war ganz schön cool. Bei Thüringen Kreativ, die bringen einmal im Jahr eine Zeitschrift raus über Kreative aus Thüringen. Und ich habe eine Doppelseite gekriegt für meine Wissenschaftsillustration, was ganz schön cool war. Ja.
Voll schön, können wir ja bestimmt auch teilen.
Ich glaube, Thüringen Kreativ freut sich auch, wenn wir Thüringen Kreativ verlinken.
Eine Hand wäscht die andere, kommt alles in die Shownotes.
Yes.
Guck da mal rein, bitte.
Und dazu gab es dann auch so ein Event, wo die Wirtschaftsministerin von Thüringen eine Rede gehalten hat. Und dann war da so ein bisschen Hokuspokus mit Snacks und Häppchen und so. Und das war echt ein cooles Event, muss ich sagen. Und es war ja sauheiß und ich bin unter die Schwimmbadtester gegangen.
Oh, wie jetzt offiziell?
Du meinst, nachdem Jack Pop neulich schon quasi unfreiwillig Schwimmbadtester geworden ist, weil das Wasser abgestellt wurde in seiner Straße.
Ja, es war dieses sauheiße Wochenende und ich war im Ostbad in Jena, im Freibad Bermbach, das ist das Dorf, wo ich ursprünglich herkomme, und in Camburg an einem Wochenende. Also Freitag im Ostbad, Samstag in Bermbach, Sonntag in Camburg, und ich habe jetzt den Vergleich der Schwimmbäder und ich muss sagen, Jena hat am schlechtesten abgeschnitten.
Oh nein.
Ostbad nicht so geil und das Schwimmbad in Bermbach, liebe Grüße an den Bademeister Vincent und das Team dort. Saugeil.
Was? Hast du die gleich kennengelernt?
Aber
oder
ich wollte gerade sagen, wie kam es zu dieser Bekanntschaft? Bist du fast ertrunken? Oder?
Das wäre witzig. Das ist ein winzig kleines Schwimmer und ich glaube, man kann da gar nicht ertrinken. Aber Vincent ist mein Sandkastenkumpel, wenn man das so sagen will. Und der ist dort jetzt Bademeister. Das ist ganz schön cool und da hänge ich immer ab, auch mit meinem Patenkind Finja. Liebe Grüße. Und das war ganz schön cool. Und Camburg ist auch sehr, sehr cooles Schwimmbad, muss man auch sagen. Aber man muss sehr lange anstehen für ein Bier und eine Pommes. Das ist das dicke Minus. Eine Stunde habe ich gewartet.
Oh, okay, wow.
Irgendwas ist immer.
Ja.
Für mich ist ja immer die wichtigste Frage beim Schwimmbad, gibt es einen Sprungturm oder nicht?
Ja, also ich glaube, im Ostbad gibt es so kleine Sprungtürme. Es war so voll. Ich lag eigentlich nur auf der Wiese, weil man nicht in das Becken konnte. Weil einfach so viele Leute in diesem Becken waren. Ich habe gedacht, okay, auf gar keinen Fall, weil das Wasser war auch irgendwie 30 Grad warm, ne? Und das war einfach unangenehm von vorne bis hinten. Und deswegen kann ich es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich lag dann meistens im Schatten und habe abgehangen und gelesen.
Okay, gut.
Weiß ich nicht. Aber Bermbach hat keinen Sprungturm und Camburg auch nicht.
Und aber was war das Höchste, was ihr hier gesprungen seid? Oder mögt ihr das überhaupt?
Ja, ich liebe
es.
Ich
finde es okay. Bei mir ist 5 Meter, höher gibt es ja selten.
Mhm. Ich bin mal auf Ibiza von so einer Klippe gesprungen. Mhm. Das war cool. Ja, ich glaube, das waren so, weiß ich nicht, so 8 Meter, 10 Meter plus minus irgendwie sowas. Das war schon echt hoch.
Das ist schon ordentlich. Ja, ja, mach ich ja auch gern.
Das hat aber gefetzt. Ja.
Und bei dir? Total. Du klingst so, als hättest du schon die 20 geknackt.
Ja. 50.
Nee, oh Gott, auch 20. 50 ey, Meter, Leute, ey, wenn ihr auf 20 steht. Also ich war mal an so einer Autobrücke und ich glaube, das war in Italien oder Südfrankreich, egal. Auf jeden Fall gab es da so einen Fluss und dann konntest du von der Autobrücke reinspringen und die hatte quasi unter der Brücke noch so einen kleinen Sims. Und eigentlich wollten wir von der Brücke runterspringen und das wären, glaube ich, 15 Meter gewesen. Mhm. Und dann waren wir aber so ein bisschen drunter und das wären dann vielleicht, naja, vielleicht 12 oder so gewesen sein.
Krass trotzdem.
Aber du denkst ja so, ja okay, ein Dreier, ein Fünfer, ein Zehner so und das klingt alles nicht so viel im Vergleich, aber wenn du da oben stehst und runter guckst, es wirkt einfach, es wirkt wie 20 oder 25. Mhm. Ist schon heftig. So.
Ja, aber ich muss dazu jetzt kurz was sagen, weil ich bin ja eigentlich auch hier Bademeisterin. Und bitte immer gucken, wie das Wasser ist, bevor man sowas macht, ne?
Ja, ja, natürlich, 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 also, natürlich.
Das ist schon nicht ohne, auch wenn da Steine drin sind oder so. Und nicht in unbekannte Gewässer springen.
Ja, nee, wird immer abgeschwommen vorher.
Ja, sehr gut.
Ja, 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 nee, das ist dumm. Das würde ich natürlich nicht machen.
Aber ich finde, das ist immer, also auch 5 Meter, wenn man so von unten guckt, denkt man so, ja, chillig, dann geht man hoch, ist immer höher, als man denkt.
Mhm. Ja, ja. Von oben sieht es immer krass aus, ja.
Ja, bei mir war letzte Woche auch so ein bisschen die Einleitung des Sommers, denn ich habe jetzt so einen Monat, wo ich keine Termine und Auftritte habe in Vorbereitung des nächsten Zirkus, der ist erst Mitte August. Und wir hatten unser letztes WLAN-Quiz und das haben wir Open Air gemacht. Und das war richtig, richtig voll. Keine Ahnung, manchmal ist der Algorithmus da und alle kriegen das im Internet mit oder ich weiß nicht warum, aber es war extrem voll. Also wir hatten da fast 200 Leute da und das war mega cool. Und dann haben wir gedacht, okay, Quiz geht immer so bis 22.30 Uhr, jetzt machen wir hier noch eine schöne Sommernacht, ja, und dann sind wir quasi noch weitergezogen in die Kneipen, dann bin ich richtig, richtig hart mal wieder seit langem in der Kneipe versackt, so bis morgens um 4, oh, da war ich auch ganz schön verballert und das war aber so eine richtig schön schrullige Eckkneipe, weißt du? Gehst rein und dann hast du so eine Barfrau, so eine richtige, taffe Barfrau, ja, die halt auch die Leute dann zurückpfeift, wenn sie irgendwie komisch sind, weil wir saßen da so am Tisch und da gab es einen Typen und der saß halt in der Ecke und er hat halt immer mit sich selbst geredet, ne? Du hast ja dann diese Gestalten, die hängen da immer ab.
Solche Heinz-Strunk-Charaktere.
Ja, genau, ganz genau, ganz genau. Und dann ist er immer getigert zwischen Toilette und seinem Sitzplatz und hat dabei immer geredet so. Und dann ist er, und wir waren quasi neben dem Gang zur Toilette. Und dann ist er quasi wieder zur Toilette gegangen und dann schlägt er aber schon so in unsere Richtung ein. Und als er so die ersten 5 Grad in unsere Richtung gewechselt hat, höre ich schon von der Bar, nein. Nein. Und dann hat sie ihn wie so ein Hund quasi zurückgepfiffen, weil sie wusste, oh fuck, der will schon wieder Leute anlabern. Oh nein, das passiert hier jeden Tag. Also das war für mich einfach so ein witziger Moment, weil sie kannte halt ihre Charaktere da. Und wusste, dass der sich jetzt gleich zu uns setzen will oder keine Ahnung. Und dann hat ihn so zurückgerufen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein guter Laden. Hier fühle ich mich wohl. Aber ja, ich sag's uns so, am nächsten Tag hätten wir auf jeden Fall keine Podcast-Aufzeichnung machen können. Da war ich nicht ganz schön zerstört. Ja, wir haben überlegt, dass wir heute kein Thema machen, aber euch vielleicht so ein bisschen erzählen, was uns wissenschaftlich in letzter Zeit über den Weg gelaufen ist. Machen wir jetzt auch nicht exzessiv, aber habt ihr so Sachen mitbekommen, wo ihr sagt, da könnten wir vielleicht kurz drüber reden?
Okay, eins meiner Highlights in der letzten Zeit ist ein Thema, was ich auch schon gemacht habe für Welt der Physik, aber das ist noch nicht veröffentlicht als Video. Mm. Und zwar ist das ein neuer Mars-Rover, neuer Mars-Rover, nicht der jetzt bald auf Mars sein wird, sondern der gebaut und getestet wurde. Und das Witzige ist, und da können wir, weil da gibt es Pressematerial von, da können wir auch ein Video verlinken, der ist inspiriert von einem Wüstentier, und zwar von dem Sandfisch, heißt das, ist so eine Eidechse, die so durch den Sand in der Sahara schwimmt. Und der Rover schwimmt auch quasi so ein bisschen durch den Marssand. Der bewegt sich so ein bisschen lustig, also so torkelnd quasi wie Aha. du, wenn du bis 4 Uhr nachts in der Kneipe warst. Und das ist ein Projekt von der Uni Würzburg und die haben das auch mit dem DLR, also mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, zusammen schon getestet auf halt so Sandboden.
Ah, krass. Okay, oh. wow. Ja. Also dieser Mars Rover, also er schwimmt nicht direkt, aber der hat schon Räder, aber die Räder sind nicht so perfekt rund, wie man es von einem Rad kennt, sondern die haben so eine derbe Acht drinne. Und durch diese Acht wobbelt der so durch den Sand und es sieht mega cool aus.
Genau, man kann sich jetzt natürlich fragen, warum machen die das, wenn es schon Rover gibt, die einfach normal funktionieren, wie zum Beispiel Perseverance, der ist ja aktuell gerade auf dem Mars und hat ganz normale Räder in Anführungszeichen, also auch nicht so Reifen wie Autos, aber schon halt runde Räder. Und der ist seit 5 Jahren auf dem Mars und der hat jetzt vor kurzem erst quasi einen Marathon absolviert, also bisschen über 42 Kilometer. Und das liegt daran, dass die so extrem langsam sind. Also es ist gar nicht so einfach, sich im Marssand sofort zu bewegen, ohne quasi wegzurutschen und im Sand zu tief einzusinken. Perseverance, der kann maximal 152 Meter pro Stunde fahren.
Ja, okay.
Also super wenig.
Voll die Schnecke.
Und diese neue Technik, die quasi inspiriert von diesem Sandfisch oder dieser Eidechse, ist immer so irritierend, wenn man sagt Sandfisch, also von dieser Eidechse inspiriert ist, mit der soll man dann irgendwann mal schneller auf dem Mars unterwegs sein können, was ja ganz cool ist, wenn man vielleicht so ein bisschen Strecke machen möchte.
Ja, das ist total cool und vor allen Dingen, wenn du drauf guckst, denkst du erstmal, du müsstest den Ingenieurinnen und Ingenieuren eins drüber geben, weil ja. es sieht wirklich einfach komplett kaputt aus. Aber es ist geil, es ist geil.
Ja, es ist jetzt leider noch für keine konkrete Mission oder so geplant, mhm. aber ist halt eine coole Technikdemo und es ist jetzt auch das erste Mal, dass quasi diese Bewegung von der Eidechse in so eine Technologie transferiert wurde, weil diese Bewegung auch, es ist auch noch gar nicht so lange her, dass die quasi vollständig physikalisch beschrieben wurde.
Also ist es komplett, es ist ja ein komplettes Novum, Wahnsinn.
Ja, schon. Ja.
Ich frage mich ja dann immer, Du kannst sowas ja auch berechnen, ne? Also kannst hier quasi verschiedene Reifenmodelle nehmen, dann lässt du da Simulationen laufen so. Und ich finde es dann spannend, wenn die jetzt sagen, das ist quasi so an der Natur abgeschaut, weil das finde ich irgendwie interessant, ne? Weil du könntest ja auch sagen, okay, jetzt hast du ja auch KI und so. Wir nehmen jetzt einfach mal, was weiß ich, 10.000 verschiedene Reifenmodelle in verschiedenen Formen, lassen die durch die Simulation laufen und die beste nehmen wir. Aber dass du dann trotzdem noch immer irgendwie in die Natur schaust und sagst, guck mal, die machen das so, jetzt übernehmen wir das einfach, ist doch schon spannend, oder?
Ja. Ist voll cool und ich glaube, es liegt auch daran, dass man jetzt auch so gerade in der Raumfahrt immer eher so auf Nummer sicher geht, also lieber ein bisschen langsamer auf dem Mars sein, als nachher da ankommen und direkt versinken und verrecken als Rover so. Also ich glaube, das war deswegen ist man da nicht immer, oder was halt so Technik im Weltraum angeht, ist man nicht immer genau am Zahn der Zeit, sondern immer vielleicht so ein paar Jahre hinterher, weil die Sachen ja auch alle gut getestet sein müssen. Die müssen alle Strahlung abkönnen, dies, das. Also das dauert deswegen halt immer voll lange, bis man dann quasi was hat, was wirklich auch ins Weltall darf.
Aber bei der Natur, wenn man da sich abschaut, die Natur hat es ja über Millionen Jahre durchgetestet und durchoptimiert. Also deswegen ist es ja immer eine coole Sache bei irgendwelchen, Herausforderungen, vor denen man steht, da erstmal in die Natur zu gucken.
Also eigentlich gucken alle nur voneinander ab, die ganze Zeit.
Ja, ja, war stark, coole Geschichte. Sehr schön. Bin ich gespannt. Du wirst uns ja dann auch wahrscheinlich berichten, wenn das zum ersten Mal zum Einsatz kommt in 5 Jahren.
Ja, na klar. Aber wie gesagt, also das dauert wahrscheinlich noch super lange, aber kann man mal im Hinterkopf behalten. Ihr habt es hier vielleicht zuerst gehört und wenn das dann in ein paar Jahren auf dem Mars schwimmt, erinnert euch an uns.
Henny, hast du einen coolen Science-Fact noch mit dabei?
Ja, ich habe 2 Sachen eigentlich. Das erste ist, ich habe den Zeit-Podcast gehört, Alles gesagt, kennt ihr den?
Aber höre ich nicht super oft, weil der geht halt auch voll lang.
Weil er dauert einfach ewig.
Ja.
So, und da ist in einer der neueren Folgen Lavinia Heisenberg zu Gast. Die kannte ich bis dahin noch nicht, die ist aber Gravitationsforscherin, also theoretische Physikerin aus Heidelberg. Und die beschäftigt sich mit der modifizierten Relativitätstheorie, beziehungsweise modifizierten Gravitationstheorie. Und das ist mega spannend, was die erzählt.
Aber ist sie mit Werner Heisenberg verwandt?
Nein.
Oh, okay.
Das war auch mein erster Gedanke. Wie cool ist es, dass du als Physikerin Heisenberg heißt, bist auch noch theoretische Physikerin so und bist jetzt hier voll die große Nummer. Aber nein, ist sie wohl nicht.
Na gut.
So, und sie,
ist wahrscheinlich auch für sie super nervig, ständig darauf angesprochen
zu werden. Das sagt sie auch in dem Podcast, dass es sie nur abfuckt, dass sie ständig nach dem Namen gefragt wird. So, und das auf jeden Fall als Podcast-Tipp. Es ist mega spannend, was die erzählt. Verlinken wir euch in den Shownotes. Super Ding. Es geht auch viel um Raumfahrt, Anne. Also, sie wollte eigentlich Astronautin werden, ist aber jetzt in der theoretischen Physik.
Wie lang ist die Folge?
5 Stunden. Über 5 Stunden.
Nein, für
den Podcast geht es. Ist schon okay. Und es ist sehr kurzweilig. Ja. Also man kann das echt gut nebenbei weghören und so. Ist super cool. Und die zweite Sache, auf die ich gestoßen bin, ich habe letztes Jahr zur Weihnachtsvorlesung zum Ig Nobel Prize über das Urinieren beziehungsweise über die Zeit vom Urinieren gemacht. Und zwar Patricia Yang ist eine Wissenschaftlerin, die sich vor allen Dingen mit solchen Sachen beschäftigt hat. Und ich habe jetzt gerade ein Zine gemacht und so und wollte sie bei Instagram verlinken, dass ich halt da ihre Forschung präsentiere so. Und sie ist nicht bei Instagram, also habe ich mal ein bisschen gegoogelt und so. Und sie hat eine echt coole Website, verlinke ich euch auch. Und sie ist so ein bisschen die Marie Curie der Ig Nobel Preise. Naja, ihr wisst schon.
Weiß auch nicht so recht.
Nobelpreise.
Halt.
So, sie hat ihn zweimal gewonnen, zusammen mit ihrem Kollegen David Hu. Und sie sind so eins der wenigen Forschungsteams, die das Ganze zweimal gewonnen hat. So. Und ihre Forschung eignet sich perfekt für Wissenschaftskommunikation, weil es ist nur Pipi-Kaka. So, also, sie hat einmal den Ig Nobel Prize gewonnen für die Erklärung, dass alle großen Säugetiere, die im Strahl pinkeln, ihre Blase in 21 Sekunden leeren, was schon ein echt geiler Fakt ist.
In 21 Sekunden, nächstes Mal stoppen.
Macht es mal. Es haut wirklich hin. Ich hab's gemacht.
Wirklich?
Ja, ich habe eine Messreihe gemacht, 25 Mal, und der Mittelwert ist 21 Sekunden plus minus 3.
Was? Damit steigst du nicht ein, das ist die mega Geschichte.
Es ist super cool. So, und den, also an alle, wir können ja mal einen Aufruf machen. Also messt die Zeit, meins ist eine schlechte Statistik, weil nur ein Individuum und so, ne? Deswegen messt das mal durch, schickt uns eure Zahlen. Wir machen mal eine kurze Untersuchung dazu.
Auch. Nach der Aufnahme messe ich auch nochmal.
Auf jeden Fall. Super cool. Super cool. Und das zweite, wofür sie den Ig Nobel Prize nochmal gewonnen hat, ist zur Erklärung, warum Wombats in Würfeln kacken.
Ja, das wusste ich schon.
Auch mega geil. Wisst ihr, warum die das machen?
Haben die so einen eckigen Darm?
Die haben keinen eckigen Darm, aber es hat was mit dem Darm zu tun. Erstmal finde ich es cool, dass das evolutionär sinnvoll ist, dass die in Würfeln kacken. Also sind die einzigen Tiere, die Würfel kacken, und die haben schlechte Augen und markieren mit ihrem Kot das Revier.
Oh.
So, und jetzt leben die da an Hügeln und kacken auf umgefallene Baumstämme und Steine und so, und wenn das rund wäre, würde das wegrollen. Deswegen legen die da diese Würfel ab, und über den Geruch können die sich dann da irgendwie orientieren. Und physikalisch dachte man lange, die haben einen eckigen Schließmuskel. Also anatomisch, ne? Aber ist natürlich Quatsch. Wobei ich mich auch frage, warum hat das noch keiner herausgefunden? Also ich meine, so ein Wombat zu untersuchen, die sind übelst süß. Kann man auch mal gucken, was mit denen ihren Schließmuskeln ist. Jedenfalls haben die ein sehr langes Verdauungssystem und einen extrem langsamen Stoffwechsel, und die verdauen ihre Mahlzeiten bis zu 2 Wochen lang.
Krass.
Wie lang kann man eigentlich verdauen, ne? So, und der Brei wird da, während er durch den Darm wandert, dem wird fast die gesamte Feuchtigkeit entzogen. Und am Ende des Darms kommt dann der Kniff. Der letzte Teil ist nämlich unterschiedlich flexibel. Also es gibt so abwechselnd steife und sehr flexible Regionen. Und wenn jetzt der Darm sich so rhythmisch zusammenzieht und diesen Kot da durchpresst, wenn der Kot auf eine steife Region trifft, wird die Kante flach. Und so wird das da durchgeleitet, und am Schluss kommen Würfel raus. Und die coole Erkenntnis ist, dass es 3 Möglichkeiten gibt, um Würfel herzustellen. Vorher dachte man, es gibt nur 2. Du kannst ihn in eine Form gießen, du kannst Sachen abschneiden, um den Würfel zu machen, oder du presst die Masse durch einen heterogen flexiblen Darm.
Na klar.
Super cool.
Das ist so ganz
super
lustig.
Cool.
Aber diese Ig Nobelpreise kann man sich echt mal merken, dass jedes Jahr sind da super lustige Sachen bei.
Ja,
also sind ja also immer so
supergeil.
So alltags, okay, ich weiß nicht, wie alltagsnah jetzt ist, dass ein Wombat in Würfeln packt, aber ihr wisst, wie ich meine, also so halt super leicht zugängliche Themen. Da hatte ich letztes Jahr auf jeden Fall auch nämlich mal ein Video zu gemacht über die perfekte Pasta Casio e Pepe, hieß das, glaube ich. Also so eine perfekte Pasta-Soße, wo die auch irgendwelche Tests gemacht haben, wie die nicht klumpig wird und so. Aber es sind irgendwie immer so lustige Sachen dabei.
Ja, das ist mega cool. Und diese Forschung von Patricia Yang, die ist im Magazin Soft Matter erschienen.
Ja, na klar.
Wie cool kann man einen Journal-Namen eigentlich machen? Und dann auch noch Sachen über Kacke dort veröffentlichen.
Vor allem, wie passend kann man das Thema auswählen?
Ja, so geil. So geil. Und es hört dann nicht auf.
Ich meine,
ne?
Soft Matter ist ja normal. Soft Matter Physics ist ja so ein normaler Bereich eigentlich.
Ja. Voll normal. Und sie macht aber echt viel zu diesem Kacke-Zeug, ne? Und zum Beispiel hat sie auch abgeschätzt, welche Masse Menschen und Tieren jedes Jahr an Fäkalien produzieren. Und es sind 4×10^12 Kilogramm. Also 4000 Milliarden Kilogramm oder 4 Milliarden Tonnen.
Alter.
Irre.
Wow.
Wahnsinn.
So, es ist total viel. Und das hat natürlich einen realen Hintergrund, weil diese ganzen Fäkalien, die verschmutzen natürlich die Umwelt, ne? Also gerade so diese ganze Massentierhaltung, das wird ja nicht irgendwie geklärt oder so. Das kommt krass. Ja alle einfach in Flüsse oder auf irgendwelche Felder und so. Und das verseucht natürlich alles. Und das war der Hintergrund dieser Forschung. Und sie hat sich aber auch noch, und das Paper muss ich mir auch nochmal genauer angucken, sich mit der Hydrodynamik des Kackens bei Menschen und Tieren beschäftigt. Auch erschienen im Journal Soft Matter.
Okay, ich sehe, du hast einen kleinen Deep Dive gemacht.
Ey, wirklich, es ist voll das Rabbit Hole. Diese Website ist auch so gemacht, du kannst ja sofort jedes Paper als PDF runterladen und es ist echt krasse Physik, ne? Also das ist, sie modelliert das alles mathematisch und so, es gibt auch eine Simulation.
Wieso ist sie nicht bei Instagram? Sie wäre so famous.
Ey, es ist so geil. Es gibt da auch so Simulationen, so Animationen, wie quasi aus der runden Wombat-Kacke eckige wird, in dem, so eine Simulation von dem Darm. Es ist total geil, ja? Und das auf jeden Fall verlinke ich euch auch. Es ist einfach
super. Ich stelle mir gerade vor,
cool,
wie sie auf so Konferenzen geht und dann unterhält man sich so und dann ist man so, und was sind so deine Forschungsinteressen? Fäkalien.
Ja, also, liebe Studis, falls ihr euch mal wieder fragt, wofür Mathe gut ist, genau für solche Sachen. Und ja, checkt es auf jeden Fall aus. Mega lustig und mega interessant.
Jetzt noch mal einen Schluck trinken, damit ich gleich messen kann, wie lange ich brauche, meine Blase zu entleeren.
Da muss ich an eine Show von den Science Busters denken. Das sind ja so Wissenschaftspräsenter aus Österreich. Die haben eine eigene Fernsehsendung und gehen häufig auf Tour. Und die sind, wenn sie in Leipzig sind, immer im Kupfersaal. Deswegen gehe ich da gern hin. Und das ist gar nicht so lange her. Das glaube ich erst so ein paar Monate her. Da war ich bei der Show. Und der Martin Moder, der hat was Ähnliches gemacht. Der wollte nämlich rausfinden, wie sehr es wirklich spritzt, wenn man im Stehen pinkelt. Weil man ja immer sagt, ne, Männer sollen sich hinsetzen. Und weil du auch generell, wenn du jetzt die Spülung betätigst, hast du ja so eine Wolke aus Keimen, die dann durchs Bad transportiert werden und sich auf der Zahnbürste ablagern. Also wenn du quasi Wasser in Turbulenzen bringst, dann entsteht so ein ganz feiner Nebel, der sich überall verteilt, eben beim Spülen, aber eben auch beim Stehpinkeln. Und das hat er auf der Bühne sehr cool umgesetzt. Der hat nämlich
so
eine...
Hat das auf der Bühne getestet? Live-Experiment?
Ja, hat er. Das haben die echt cool gemacht. Pass auf, die haben so zwei kleine Schüsseln mitgebracht, die haben sie vor sich hingestellt und dann haben die so voll Körperschutzanzüge angezogen und dann haben die das Licht im Saal gedämmt und dann haben die so eine fluoreszierende Flüssigkeit genommen. Und der eine hat quasi im Sitzen, die haben die fluoreszierende Flüssigkeit in so eine PET-Flasche reingepackt, ne, mit so einer Düse oben drauf. Und der eine hat sich quasi so hingesetzt und das ganz normal reingeschüttet. Und Martin Moder hat sich aber hingestellt und hat quasi im Stehen gepinkelt und diese Flasche da reingehalten. Und durch diese Fluoreszenz hast du halt gesehen, wie das halt sich komplett verteilt hat. Also der hat dann gepinkelt und dann hast du halt wirklich überall an seinen Klamotten, überall auf der Schüssel, auf dem Fußboden diese kleinen grün leuchtenden Sprenkler gehabt. Und das war schon ziemlich cool, weil das halt einfach so eine schöne visuelle Präsentation von dem Ganzen war und du gesehen hast, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine Etikettensache, das ist wirklich eine Maßnahme für die Hygiene.
Aber ich sag euch, wie es ist. Ich mache da genau deswegen, mache ich auch immer erst den Deckel zu und spüle dann.
Ja, ja, mache ich auch immer so. Ja. Vor allen Dingen, weil meine Zahnbürste in gefährlicher Nähe zur Toilette schüsse.
Bei mir ist alles in, das Bad ist super klein, bei mir ist alles in gefährlicher Nähe zur Toilettenschüssel.
Ja, das wird ja schon wieder eine gute Folge hier. Wir rufen uns schon ordentlich ein aufs Niveau.
Okay,
hier.
Ich merke, ich habe das Thema verfehlt heute. Nächstes Mal mache ich was über eine Weltraumtoilette.
Ja, ich habe auch was Cooles gesehen und habe gedacht, wir machen vielleicht ein kleines bisschen Live-Rechnen in dieser Folge. Denn ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber vor 2 Wochen gab es eine Headline, dass bei einem Ryanair-Flug während des Fluges von Griechenland nach Deutschland nach 20 Minuten eine Scheibe gebrochen ist. Das ist so die schlimmste Vorstellung, die du, wenn du Flugangst hast, haben kannst. Dass entweder so eine Tür rausfliegt oder so eine Scheibe bricht. Und dann hat es einen Passagier mit dem Kopf nach draußen gezogen.
Oh Gott.
Und er wurde nur von seinem Gurt und von seiner Frau festgehalten. Die haben ihn quasi zurückgezogen.
Was?
Du musst dir mal überlegen, wenn dein Kopf auf einer Flughöhe, die waren bei 4.500 Metern, also die waren noch nicht auf Reiseflughöhe. Und dann zieht es dir deinen Kopf aufs Fenster. Holy shit, ey.
Ihr lacht jetzt auch so, ne? Das ist schon öfters mal passiert. Das ist auch schon mal passiert? Im Cockpit. Das ist auch schon mal im Cockpit passiert, ja.
Alter.
Also es ist im Vergleich zu Starts und Landungen von Flugzeugen, ja, das sind ja 10.000 am Tag, ne? Ist es natürlich extrem selten. Ja,
aber
ja,
trotzdem Horrorszenario natürlich.
Voll, voll.
Ja, und die haben auch gesagt, diese Flugzeugfenster, die sind natürlich so konstruiert, dass sowas auf gar keinen Fall passieren kann oder zumindest nicht sehr einfach. Und das ist wohl so gewesen, dass, also es passiert nicht durch Druck- oder Temperaturunterschiede, ne? Die sind ja auch irgendwie dreifach, zweifach oder dreifach verglast. Sondern es ist wohl irgendein Teil, ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, aber es ist irgendein Teil abgegangen. Ich weiß gar nicht, ob vom Triebwerk oder vom Flügel. Ja, vom Triebwerk, ne? Genau, und ist gegen das Fenster geballert und das hat dann natürlich so viel Kraft auf eine kleine Fläche, dass es das Fenster halt rausgehauen hat.
Wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Also die haben dazu ja jetzt noch gar nicht so viel veröffentlicht, das ist ja vielleicht auch noch gar nicht evaluiert und vielleicht ist es irgendwie alles noch so ein bisschen geheim und so. Ich habe mich gefragt, ob das ein Wetterballon war. Also ob ein Wetterballon vielleicht in das Triebwerk gekommen ist. Weil also irgendwas, Triebwerk verliert ja auch nicht einfach so ein Teil. Also irgendwas muss da ja reingekommen sein, dass da so ein Teil abfällt und dann ins Fenster geht. Ich habe mich das auch nur gefragt, weil ich ja jetzt ein paar Mal schon Wetterballon gestartet habe und öfters mal so die Frage kam, oh, wie ist denn das mit Flugzeugen, muss man da irgendwie aufpassen und so. Das passiert auch super, super selten, also dass es da so Probleme gibt. Ich glaube, es gab einen Fall mal irgendwann in der Sowjetunion, wo es mal so eine Kollision gab und dann das Flugzeug abgestürzt ist. Aber habe ich mich gefragt, also ich stell das mal hier so in den Raum, mal gucken, wenn das komplett evaluiert wurde und wir wissen, was genau da passiert ist.
Na, ich würde ja sagen, wenn die jetzt wissen, dass es nicht von ihrem Flugzeug kommt, dann würden die wahrscheinlich sofort in die Presse gehen und sagen, das war ein Wetterballon, oder?
Vielleicht.
Ja.
Also die würden das doch nicht auf sich sitzen lassen, dass das eventuell vom Triebwerk kommt.
Ja, hast eigentlich auch recht, aber ja.
Gerade Ryanair.
Ja.
Naja, auf jeden Fall. Also hier stand auch nochmal, er wurde mit Kopf und Schultern rausgesucht.
Oh Gott,
das wird immer schlimmer.
Ey, vor allen Dingen so ein kleines Fenster. So ein kleines Fenster.
Ja.
Ey, oh Gott.
Naja, pass auf, und jetzt habe ich gedacht, wir rechnen mal ein bisschen, ja? Weil ich wollte wissen, mit welchem Druck wirst du denn da rausgesogen? Und mit welcher Kraft musst du Menschen quasi zurückhalten? Ne? Also sie haben auch gesagt, es sind dann sofort, aufgrund dieses Druckabfalls, sind dann gleich die Sauerstoffmasken rausgefallen. So, und dann habe ich mal geguckt. Also, Fenster von der Boeing 737, ist jetzt alles nur gegoogelt, ne? Es ist jetzt keine offiziellen Quellen und so. Aber ich habe gedacht, für eine grobe Rechnung reicht es vielleicht. 10x14 Zoll, also ungefähr 25 mal 35 Zentimeter. Komm mal, ich rechne jetzt in Zoll, weil ich mit PSI irgendwie das besser umrechnen kann. Die äquivalente Kraft, die dann wirkt. Komm auf 140 Quadratzoll, also ungefähr 900 Quadratzentimeter. Und dann waren die ja noch nicht ganz auf Reiseflughöhe. Ich habe mal geguckt, Luftdruck bei 4.500 Metern Höhe, wo die waren, ist ungefähr 0,57 Bar, ja, also halber Atmosphärendruck. Und das sind ungefähr 8 PSI. Und in der Kabine wird ab 2.000 Metern Höhe so langsam der Druck abgesenkt. Das passiert natürlich graduell, das heißt, ich kann jetzt noch nicht sagen, wie viel die auf 4.500 gehabt haben werden. Du bist ja Reiseflughöhe, sind also 10.000 Meter, also es wird jetzt noch nicht ganz so viel gewesen sein, was sie jetzt abgesenkt haben. Auf Reiseflughöhe machst du ungefähr 0,8 Bar. Und ich habe jetzt mal gedacht, okay, dann lass einfach mal damit rechnen. So, das heißt, du hast draußen 0,6 Bar ungefähr. Innen drin hast du 0,8 Bar. Das ist also ein Unterschied von 0,2 Bar. In PSI sind das 2,9 PSI. Und PSI sind Pounds per Square Inch. So, und dann kannst du es wieder umrechnen. Ja, also wir haben quasi knapp 3 Pounds, also ne, ein Pfund sozusagen, ein halbes Kilo, pro Square Inch, pro Quadratzoll. Und dann habe ich es ausgerechnet, 140 mal 2,9 sind 406, das Ganze durch 2, damit wir auf Kilo kommen. Das heißt, du hast ungefähr 200 Kilo, die, also ne, das Äquivalent von 200 Kilo, was auf dem Kopf und dem auf den Schultern von diesem Mann liegen und ihn damit aus dem Fenster rausdrücken.
Es ist sogar noch mehr. Es ist noch mehr, weil du hast ja zusätzlich noch einen Druckunterschied durch die strömende Luft außen.
Ah, stimmt. Ja, also weil die schneller strömt, da hast du einen Unterdruck.
Genau,
ja.
Weil die strömt, da hast du noch einen Unterdruck. Das heißt, es ist noch mehr.
Lehrkraft Henry ist am Start hier.
Also mindestens 200 Kilo.
Ja, krass. Oh Mann.
Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Und das ist ja nicht wenig, weil das Flugzeug fliegt ja schnell. Was ist das, 900 km/h oder so?
Ja. Also die Startgeschwindigkeit sind ja irgendwie schon 200, 300 oder sowas. Und wenn die dann fliegen, sind die ja noch schneller. Ja, also das ist schon, wow, ja, ist enorm.
Ab sofort Fensterplätze bei Ryanair günstiger.
Oh Mann, ja.
Ey, aber krass, der hat es überlebt dann auch, oder was?
Ja. Der ist dann ins Krankenhaus
aber,
und alles
ey,
so.
Also wenn ich jetzt dran denke, bei unserer letzten Folge, dieser Typ, der so krass beschleunigt hat, ne? Sah schon echt grob aus, ja. Und wenn du dann mit dem Kopf so aus dem Flugzeug raushängst. Und was ist das? Wie krass, ey. Scheiße.
Na, und ich fand es auch sehr lustig, wie Ryanair das erstmal dann so für alle Passagiere aufgelöst hat. Also, ich lese mal hier vom Südwestrundfunk den Artikel vor. Im Transitraum des Flughafens, als sie dann wieder gelandet waren, ne, löst sich die angestaute Spannung. Menschen weinen, fallen sich in die Arme. Informationen von der Airline gibt es aber kaum, nur eine neue Bordkarte und 4 Euro Guthaben.
Ah, danke. Danke, dass man sich jetzt 0,1 Liter Cola beim nächsten
Geil.
Flug kauft.
Richtig gut, ey. Lieb ich.
Oh Mann. Ich hätte es noch schlimmer gefunden, wenn ihr einfach gesagt hättet, ihr kriegt alle so ein Ryanair los. So hier, ein Lotterieticket und eine Tüte Erdnüsse. Aber dann kann ich euch ja mal fragen, fliegt ihr weg oder habt ihr was vor?
Ja, ich flieg dieses Jahr tatsächlich nochmal weg. Oh nein.
Oh Gott. Okay.
Am Fenster. Vor allem, ich sitze immer richtig gerne am Fenster. Ich mag rausgucken beim Fliegen. Aber ich habe keine Flugangst oder so und jetzt auch nicht dadurch. Deswegen geht's schon und es ist auch nicht mit Ryanair. Aber egal, ich flieg ja noch im August nach Spanien, weil da die Sonnenfinsternis ist. Am 12. August haben wir eine Sonnenfinsternis hier in Europa. Und hier, sogar hier in Deutschland auch ziemlich groß, aber leider nur partiell. Und auf so einem schmalen Streifen in Spanien, der geht auch noch über die Nordecke von Portugal und über Island und Grönland, da ist die Sonnenfinsternis. Und deswegen habe ich schon vor einem Jahr ungefähr Urlaub in Spanien gebucht an der Atlantikküste, um dann die totale
mega
Sonnenfinsternis
cool.
anzugucken.
Ey, und das hattest du doch vor über einem Jahr
schon mal erzählt,
angekündigt, ne?
Ja, kann sein.
Nee, weil du gesagt hast, man muss so frühzeitig Hotels und sowas buchen, ne?
Ich hab das, ist auch wirklich so, also jetzt ist es total schwierig, noch was zu finden und halt auch mega teuer. Bei mir ging es jetzt dann noch, weil wie gesagt, ich hatte das ja ein Jahr im Voraus gemacht. Aber da freue ich mich schon drauf, genau. Und da fliegen wir aber auch. Wir hatten auch überlegt mit so einem Wohnmobil oder so, aber es dauert zu lang. Also dann müsste man ja mehrere Wochen unterwegs sein, damit es sich lohnt und man nicht die ganze Zeit nur rumfährt. Genau, ich bin eine Woche dann da und genau in der Mitte Samstag bis Samstag. Ich glaube, am Mittwoch ist die Sonnenfinsternis. Also, ja.
Oh, mega cool. Machst du Livestream bestimmt, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also falls hier Wolken sind, kommt alle in meinen Livestream. Aber hier in Deutschland wird es trotzdem so 80-90% bedeckt sein, also die Sonne. Und natürlich hier auch wieder Safety-Hinweis, bitte nur mit Sonnenfinsternisbrille reingucken in die Sonne. Sonnenbrille reicht nicht, es muss diese ganz dunkle sein, weil es sonst zu gefährlich für die Augen ist. Es ist zwar cool, aber es ist nicht so cool, dass man das riskieren sollte.
Ja.
Henry, das wird schwer, jetzt einen draufzusetzen, ne?
Ja. Ganz so cool ist es nicht. Ich steige natürlich nicht in ein Flugzeug. Ich fahre mit dem Zug nach Italien.
Ah, wow.
Verona, cool. Gardasee, Bologna.
Oh, habe ich auch schon gemacht. Ah, genau dieselbe Strecke.
Geil.
Also auch mit dem Zug nach Verona. Mhm. Herrlich. Mhm. Stark.
Mhm. Mhm. Ja.
Wollen wir uns vornehmen, dass jeder ein Urlaubsfoto für die Story postet?
Okay.
Ja?
Yes.
Okay.
Na klar.
Gut. Schön. Ja, ich werde keine großen Ausflüge machen, aber ich bin 4 Tage in Belgien, beziehungsweise an der belgischen Grenze. Und da ist einer von, ich glaube, 5 deutschen Sternenparks. Und das heißt, ich werde mir ein bisschen Belgien und zum Beispiel Maastricht anschauen, aber auch eine Nacht im Sternenpark sein, um die Milchstraße anzuschauen, weil das ist eben einer der dunkelsten Orte in Deutschland. Das ist dort im Nationalpark Eifel. Mhm. Und ja, da wird es halt richtig, richtig, richtig dunkel und dann gibt es dann wirklich solche Spots, wo auch quasi die ganzen Hobby-Astronominnen und Astronomen hinkommen und dann so fette Kameras und Objektive auspacken. Das heißt, es gibt dann kein Foto von mir.
Sondern nur von der Milchstraße. Milchstraße.
Von der Milchstraße.
Das ist okay. Das lassen wir gelten.
Ja, dann würde ich sagen, lass uns noch eine Sache machen für diese Folge. Und zwar, wenn wir euch, die ihr diesen Podcast jetzt hört, quasi auch so ein bisschen in den Urlaub schicken, dann würden wir euch noch einen Filmtipp mitgeben für die Ferienzeit. Zumindest können wir mal erzählen, was wir in letzter Zeit gesehen haben und was wir gut oder vielleicht auch schlecht fanden, um euch vorzuwarnen, dass ihr euch das bitte auf gar keinen Fall anschaut. Ich fange einfach mal an und ich habe letzte Woche, ich habe ja hier so einen schönen Balkon und jetzt, wo es so warm war, habe ich mir da so zwei Haken gemacht, um so eine Leinwand aufzuhängen und mache draußen immer mal Sommerkino auf dem Balkon. Und da habe ich jetzt schon ein paar Filme geguckt und ich habe mir neulich Glenkill angeschaut, das mit den Schafen. Da spielt Hugh Grant mit, also Wolverine. Und er spielt einen Schäfer und das ist ja so ein relativ bekanntes
Hugh
Buch,
Jackman.
Ist auch schon ein bisschen älter.
Hugh Jackman.
Was habe ich gesagt?
Hugh Grant.
Ach so. Wobei, eigentlich wäre das auch eine prädestinierte Rolle für Hugh Grant.
Wäre so
ja.
funny,
ja.
wenn die beide mitspielen würden.
Ja, ja,
nein,
ja.
Ich meine natürlich Hugh Jackman. Ja, Wolverine, Hugh Jackman, genau. Er spielt einen Schäfer. Wie gesagt, ist eine Romanverfilmung. Und der wird umgebracht und die Schafe müssen den Mordfall lösen. Und das ist ganz süß gemacht. So. Es sind natürlich so animierte Schafe. Und ich finde aber, es ist so ein bisschen, es ist so ein Dorfkrimi. Ne? Es ist aber auch so ein bisschen dieses weirde Charaktere, schrullige Charaktere. Also das kann man sich auf jeden Fall geben, wenn man einen so netten Sommerfilm haben möchte, den man mal schnell nebenbei schauen möchte. Und der läuft zwar aktuell noch im Kino, aber auf Amazon kann man den auch schon kaufen oder leihen oder gucken halt.
Ja, ich habe letztens im Kino den Film Obsession geguckt.
Den würde ich auch noch empfehlen, aber ich wusste, dass du den jetzt bringst, Henry.
Also der, ich muss sagen, den fand ich mega cool. Also falls ihr noch ein Kino findet, wo der noch läuft, guckt euch den auf jeden Fall an. Absolut fantastisch.
Dazu muss man sagen, es ist ein Horrorfilm, ja, also Vorwarnung.
Es ist ein Horrorfilm.
Aber es ist dieses Jahr bislang, und ich glaube, er wird es bleiben, der erfolgreichste Horrorfilm. Und er ist auch gemessen an den Horrorfilmen der letzten Zeit eigentlich die erfolgreichste Nummer. Es ist der erste Film, der seit E.T., also seit 1982, es geschafft hat, am Nachfolgewochenende der Veröffentlichung die Ticketpreise zu steigern und am Wochenende darauf nochmal. Also normalerweise veröffentlichst du Filme und dann hast du das stärkste Wochenende und dann gehen die Ticketverkäufe nach unten, ne? Dann kommen immer weniger Leute ins Kino. Und bei Obsession ist aber 3 Wochen in Folge sich gesteigert und das war so ein krasser Erfolg und Hype, dass sie sogar den Streaming-Start einfach abgesagt haben. Die haben gesagt, wir lassen den jetzt so lange im Kino, wie wir Geld damit machen können. Der hat $750.000 gekostet und bislang über $400 Millionen eingespielt.
Krass.
Ja.
Ja.
An ins Gesicht gerade.
Ja.
Also,
ja. Naja, ich mag ja keinen Horror, deswegen würde ich es jetzt niemals angucken. Aber ich finde jetzt so im Vergleich zu halt vielen Filmen in letzter Zeit, die ja irgendwie auch immer nur eine Fortsetzung oder irgendwas sind oder Marvel, die sich ständig unterbieten mit ihren Zahlen wieder, ist es ja enorm. Also hört man ja jetzt in letzter Zeit, wie gesagt, selten. Also oft ist es ja eher so, dass sie es vielleicht gerade so schaffen, ihr Budget wieder reinzuholen mit Kino. Ja.
Nicht aber das Coole an dem Film ist halt, er ist halt irgendwie sehr kreativ gemacht. Er hat eine echt coole Geschichte und coole Twists drin. Und der wirkt insgesamt sehr, sehr frisch. Also es ist so ein Film, der nimmt dich von der ersten Minute mit und eskaliert dann total. Und ich finde, man kann ihn auch gut gucken, wenn man nicht unbedingt Horror-Fan ist.
Wow, also weiß ich nicht. Das ist jetzt, also. Also da musst du aber so an manchen Stellen kurz die Finger in die Ohren machen.
Ja, also vielleicht solltest du dir an einer Stelle die Augen zuhalten. Aber du wirst sehen, wenn es soweit ist. Aber es ist wirklich ein mega cooler Film und der wurde ja sehr gehypt und ich bin mit solchen Hype-Filmen jetzt immer so ein bisschen vorsichtig und so, ne? Aber der Film bei dem absolut gerechtfertigt, mega. Richtig gut, hat mich total abgeholt. Stark.
Und da muss man dazu sagen, der Regisseur ist YouTuber, ne? Und der ist 26. Mhm. Also ist ja gerade so ein Trend irgendwie, ne? Auch Backrooms, der ist ja irgendwie 22 oder so. Und der Curry Barker von Obsession ist 26 und hat jetzt schon so einen Deal. Und er ist jetzt auch direkt eingekauft worden, um ein Remake von Texas Chainsaw Massacre zu machen. Also das werden wir dann von ihm bekommen. Da bin ich auch krass. Sehr gespannt.
Okay.
Ich habe ehrlich gesagt schon lange keinen neuen Film mehr geguckt. Ich glaube, der letzte neue, den ich geguckt habe, war der Astronaut, also Project Hail Mary. Aber dazu müssen wir jetzt nicht so viel sagen, weil da haben wir ja eine eigene Folge zugemacht, die ihr auch alle nochmal anhören könnt, falls ihr sie nicht kennt. Stattdessen habe ich so einen Film auf dem Radar, der bald rauskommt. Und da überlege ich auch, ob ich vorschlage, dass wir da eine Folge zu machen. Und zwar ist das The End of Oak Street. Das soll am 13. August rauskommen. Und es ist ein Film, der, glaube ich, viele Sachen vereint, die wir sehr lieben, weil es geht um Zeitreisen und es geht um Dinos.
Yes!
Ach ja, ich weiß, wo plötzlich hier die Straße weg ist.
Genau,
und so,
deswegen,
ne?
Heißt es The End of Oak Street. Also es geht quasi irgendwie so eine Art Experiment schief und auf einmal wird so eine ganze Straße zurück in die Zeit geschickt, wo es halt noch Dinos gibt.
Wow.
Also da, cool. Ja, ich habe das Gefühl, das ist ein Film für uns.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn nach der Sommerpause, schreibt uns gerne, wenn ihr den gesehen habt, ob wir dazu was machen wollen. Ich habe das Gefühl, das wird könnte was sein.
Geil. Das klingt gut, das sollten wir tun, ja. Ja, schön. Gut, dann habt ihr jetzt ein paar Tipps und Empfehlungen. Und ja, ich weiß nicht, dann würde ich sagen, wir gucken mal. Jetzt ist Juli, gebt uns vielleicht mal den August noch Zeit und dann melden wir uns. Ich sag mal kühn, irgendwann so Anfang, Mitte Septemberisch wieder? Was denkt ihr?
Irgendwann nach The End of Oak Street.
Ja? Das klingt doch nach einem Plan. Und wenn ihr uns bei Instagram folgt, dann kriegt ihr zwischendrin auch immer mal ein paar kleine Updates. Ich guck mal, ob ich aus dem Material der letzten Folgen auch vielleicht noch so ein, zwei Videos zusammenschnipple und da noch was hochlade. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch immer sehr gerne bei Ko-fi folgen. Da findet ihr auch immer die Bilder zu unseren Folgen, die ihr natürlich jetzt alle in der Sommerzeit nochmal nachhören oder vielleicht sogar ganz neu hören könnt. Und wenn ihr einmal da seid, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns auch in der Sommerpause 1 oder 2 Euro bei Ko-fi rüberschickt.
Für ein kleines Eis.
Genau, für ein kleines Eis. Dann können wir den Start der neuen Podcast-Saison schon gut vorbereiten. Da würden wir uns sehr freuen.
Yes. Und wenn ihr uns den Sommer, abgesehen davon, auch noch ein bisschen versüßen wollt, könnt ihr uns gerne 5 Sterne bei der Podcast-Plattform eurer Wahl, wo ihr uns hört, da lassen. Da freuen wir uns natürlich auch riesig und das hilft uns auch sehr weiter.
Ja, okay, und dann können wir jetzt eigentlich nur noch sagen, habt alle einen schönen Sommer, testet viele Freibäder und viele verschiedene Eissorten.
Cremt euch ordentlich ein, Leute.
Sonnencreme. Also wir fassen nochmal zusammen, nicht in offene Gewässer springen, wenn man sie nicht kennt. Sonnenfinsternisbrille aufsetzen, wenn man die Sonnenfinsternis angucken will. Immer schön an UV-Schutz denken, viel Eis essen.
Und trinken und gucken und die Zeit stoppen. Und viel trinken
Stay
und die
hydrated.
Zeit stoppen.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.